Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wo sollen Elektroroller, sogenannte E-Scooter, zukünftig fahren? Auf dem Gehweg, auf dem Radweg oder gar auf der Straße? Die jüngste Diskussion darüber hat gezeigt, wie eng es ist in unseren Städten und wie wichtig es ist, die Fußgänger nicht zu vernachlässigen, wenn man Veränderungen im Straßenverkehr plant. Wir schauen heute nach Karlsruhe. Dort gibt es nämlich ein ganz spezielles Labor, wo die Koexistenz verschiedener Verkehrsteilnehmer erprobt wird. Außerdem widmen wir uns heute der Frage, ob wir irgendwann mal einen Superman im Genlabor züchten. Und jetzt gleich geht es um Viren als Bakterienkiller. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt, sind vor allem in Krankenhäusern ein Problem. Deshalb suchen Forscher schon seit einigen Jahren nach neuen Behandlungsmethoden gegen resistente Keime. Eine mögliche Waffe gegen die krankmachenden Mikroben sind Bakteriophagen, also Viren, die ausschließlich Bakterien befallen und abtöten. Als Therapieoption durchgesetzt haben sie sich jedoch noch nicht. Jetzt berichten Forscher im Fachmagazin Nature, dass sie eine junge Patientin mit einer sehr ernsthaften Infektion erfolgreich behandelt haben, mithilfe einer Phagenkur. Christine Westerhaus berichtet.
Schon seit ihrer Geburt leidet die jetzt behandelte Patientin an Mukoviszidose. Bei dieser erblichen Krankheit ist der Schleim in den Bronchien besonders zähflüssig. Bei vielen Patienten kommt es zu schweren Lungenentzündungen. Um das Leben der 15-Jährigen zu retten, musste ihr eine Lunge transplantiert werden. So hat sie diese Operation gut überstanden, doch eine schwere Infektion mit einem antibiotikaresistenten Bakterium führte dazu, dass die Operationswunde nicht verheilte. Ein lebensbedrohlicher Zustand, meint Graham Hadfull von der Pittsburgh University, einer der Autoren des heute im Fachmagazin Nature veröffentlichten Papers.
Die Patientin hatte sich schon vor der Lungentransplantation mit dem Erreger Mycobacterium abscessus infiziert. Nach der Operation hat sich die Infektion über den gesamten Körper verteilt. Diese Bakterien sind nur sehr schwer zu behandeln, weil sie gegen die meisten Antibiotika resistent sind. Und so werden sie unkontrollierbar.
Infektionen mit diesem antibiotikaresistenten Bakterienstamm sind vor allem für Menschen gefährlich, deren Immunsystem nach einer Transplantation mit Medikamenten unterdrückt werden muss. Um das Leben der Patientin zu retten, behandelten die Forscher das Mädchen mit einem Cocktail aus 3 verschiedenen Bakteriophagen. Diese Viren sind darauf spezialisiert, Bakterien zu befallen und sich in ihnen zu vermehren. Dabei sterben die Bakterien ab. Der Bakteriophagen-Cocktail zeigte Wirkung. Nach einem Monat besserte sich der Zustand des Mädchens deutlich. Die roten Pusteln auf ihrer Haut bildeten sich zurück, die Operationswunde verheilte zusehends. Offenbar haben die Bakteriophagen ihren Job erledigt. Doch was mit ihnen dann im Körper geschah, ist unklar.
Im Fall dieser Patientin haben wir ganze Bakteriophagen, also Viren, injiziert. Zwar haben wir keine Nebenwirkungen beobachtet, aber trotzdem gibt es noch viel, was wir über die Bakteriophagen lernen müssen. Wie sie sich im Körper verteilen, was mit ihrer Erbsubstanz geschieht, wie sie wieder aus dem Körper ausgeschieden werden. All das wissen wir bislang nicht. Und um es besser zu verstehen, brauchen wir Experimente in Tiermodellen und klinische Studien.
Schon jetzt ist aber klar, Antibiotika wird die Therapie mit Bakteriophagen vorerst nicht ersetzen können. Denn die Suche nach den passenden Bakterienkillern ist ziemlich mühsam.
Es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, die passenden Bakteriophagen für den Bakterienstamm zu finden, mit dem die Patientin infiziert war. Wir haben hier bei uns an der Universität von Pittsburgh in einer Sammlung von Bakteriophagen nach passenden Kandidaten geschaut und auch einen gefunden, aber wirklich nur einen. Es gab weitere, aber diese mussten wir zunächst mit genetischen und technischen Methoden anpassen, damit sie für diesen Bakterienstamm funktionieren.
Gentechnisch veränderte Viren in einen Menschen zu injizieren, ruft jedoch Bedenken hervor. Und Bakterien können auch gegen Bakteriophagen resistent werden. Auf der anderen Seite hat diese Therapie aber viele Vorteile, meint Graham Hadfull.
Bakteriophagen haben den großen Vorteil, dass sie sehr spezifisch wirken. Sie infizieren wirklich exakt nur den Bakterienstamm, den wir abtöten wollen, und verschonen die Mikroben im Darm und die Körperzellen. Auf der anderen Seite sind Bakteriophagen aber so spezifisch, dass sie wirklich nur für einen ganz bestimmten Bakterienstamm funktionieren, mit dem ein Patient infiziert ist. Ich denke zwar, dass wir diese Herausforderung meistern werden, aber das ist derzeit noch die große Einschränkung dieser Therapie.
Momentan müssen die Forscher für jeden einzelnen Patienten eine maßgeschneiderte Bakteriophagentherapie entwickeln. Der Aufwand ist also groß, zu groß für eher harmlose Krankheiten. Doch für lebensbedrohliche Infektionen mit multiresistenten Bakterien kann er sich lohnen.
Viren als Bakterienkiller. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Im vergangenen November stellte der chinesische Biophysiker Chiang Kui-he der Weltöffentlichkeit zwei Kleinkinder vor, Lulu und Nana. Er hatte das Erbgut der Mädchen verändert, und zwar schon in der befruchteten Eizelle. Durch den Eingriff wollte er sie so vor einer möglichen HIV-Infektion schützen. Tatsächlich dürfte es auf diesem Weg möglich sein, krankmachende Gene zu entfernen und so Erbkrankheiten auszulöschen. Und doch stellte die Prozedur in China eine nie zuvor dagewesene Manipulation am menschlichen Erbgut dar. Heute nun legte der Deutsche Ethikrat in Berlin eine Stellungnahme vor zu den Möglichkeiten, in das Erbgut von menschlichen Embryonen oder Keimzellen einzugreifen. Von dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, von Peter Dabrock, wollte ich vor der Sendung wissen, wie das Gremium denn solch einen Eingriff ethisch bewertet.
Ein Eingriff in die menschliche Keimbahn ist uns derzeit absolut zu risikoreich, derzeit unverantwortlich, aber kein Mitglied des Deutschen Ethikrates hat gesagt, dass man sich das grundsätzlich überhaupt nicht vorstellen könnte. Also, wir sagen nicht, es ist kategorisch verboten, in die menschliche Keimbahn einzugreifen, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen, wenn überhaupt, erfüllt sein.
Welche Voraussetzungen, welche Bedingungen wären das denn?
Ja, es muss natürlich so sein, dass es hinreichend sicher ist. Uns ist beiden klar, dass das ein durchaus offener Begriff ist und hinreichend wirksam sein. Dann kann man überhaupt nur darüber nachdenken, einen solchen Eingriff durchzuführen. Und natürlich gibt es dann auch eine Gruppe im Deutschen Ethikrat, die dann sagt, dass verbrauchende Embryonenforschung im Bereich der Grundlagenforschung, um überhaupt dorthin zu kommen, nicht statthaft ist. Und wenn das so gesehen wird, dann ist natürlich auch für diese Ratsmitglieder, es sei denn, es gibt Alternativmethoden oder andere Länder kommen zu entsprechenden Ergebnissen, sehr schwierig überhaupt zu sagen, auf einer zweiten Ebene, dass man dann dafür ist, Keimbahneingriffe durchzuführen. Und dafür haben wir einen sehr komplexen Entscheidungsbaum entworfen, um deutlich zu machen, wo, wann, welche Positionen dafür sind oder wann welche abbiegen und sagen, ab hier mache ich nicht mehr mit.
In der Geschichte der Medizin lassen sich ja viele Beispiele finden für sprunghafte Fortentwicklungen, die aber auch durchaus mit Risiken verbunden waren, die andererseits großen Nutzen gebracht haben. Also ich denke zum Beispiel an die erste Impfung mit Lebendimpfstoffen. Wo genau sehen Sie denn die Grenzüberschreitung beim Eingriff in die menschliche Keimbahn oder gibt es die nicht?
Eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Sehr viele Stellungnahmen zuvor haben das allein beantwortet, indem sie auf Chancen und Risiken geachtet haben. Der Deutsche Ethikrat verfolgt einen anderen Weg. Der Deutsche Ethikrat verbindet die Abwägung von Chancen und Risiken mit der Frage nach grundlegenden Orientierungsmaßstäben, nennen wir das, die eben auch immer im Schwange sind. Also Fragen nach Menschenwürde, nach Freiheit, nach Schadensvermeidung, nach Natürlichkeit, nach Gerechtigkeit, nach Solidarität. Wir sind der Auffassung, auch diese ganz elementar ethischen Fragestellungen müssen immer mit berücksichtigt werden. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, neben Chancen und Risiken diese verschiedenen Kriterien mit zu berücksichtigen und dann zu einem Urteil in dem jeweiligen Fall zu kommen. Wir wollen diese Fragestellungen so debattieren, dass wir auf Entwicklungen, die auf die eine oder andere Weise weltweit stattfinden und die manchmal, wie Sie gerade gesagt haben, auch sprunghaft dann plötzlich sein können, vorbereitet sind. Und deswegen haben wir sehr unterschiedliche Szenarien, sehr viele ethische Kriterien und dann eben diesen Entscheidungsbaum entwickelt, indem wir dann allen, die sich an der Debatte beteiligen wollen, und das ist eine Menschheitsfrage, da tatsächlich Orientierungshilfe für anbieten.
Wenn wir die Beseitigung von Krankheiten jetzt mal aus dem Auge lassen, gibt es ja auch noch ein Ziel, das als Enhancement bezeichnet wird, als eine gezielte Verbesserung von menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Das würde ja möglicherweise bedeuten, dass wir uns Menschen machen nach unserem Bild, nach unseren Wertvorstellungen. Oder etwas weniger euphemistisch würde man das wohl auch als Eugenik bezeichnen. Wie steht denn der Deutsche Ethikrat dazu?
Der Deutsche Ethikrat debattiert diese Fragestellung, aber auch unter der Maßgabe, dass es derzeit sehr unwahrscheinlich ist, dass so etwas, gerade wenn man so an einen Superman denkt, realisiert wird. Aber wir debattieren es unter der Maßgabe, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dennoch, weil uns ja doch die Entwicklung, die wissenschaftliche Entwicklung in diesem Gebiet in den letzten Jahren, wenn man ehrlich ist, doch zum Teil alle nicht nur überrascht hat, sondern überrollt hat. Und deswegen wollen wir vorbereitet sein dafür. Und wir wägen sehr sorgfältig neben der wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit ab, was für uns Menschen dabei auf dem Spiel steht. Auch mit Blick auf unsere elementaren Orientierungsmuster, mit Blick auf unser individuelles und unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und im Grunde alle Ethikratsmitglieder sagen, jedenfalls wenn man unter Verbesserung tatsächlich so ein Superman sich vorstellt, dass das unverantwortlich ist. Aber wir debattieren auch, dass der Übergang zwischen Enhancement und klassischer medizinischer Therapie, nehmen Sie das Stichwort Prävention, Impfung, also eine Keimbahnimpfung, manchmal schwieriger festzulegen ist, als man das auf so einem ersten Zugriff, wenn man nur an so einen Superman denkt, sich denken könnte.
Steht denn der Deutsche Ethikrat einstimmig hinter diesem Papier oder wie stark variieren die Meinungen innerhalb des Gremiums?
Der Deutsche Ethikrat ist von Gesetzes wegen ein plural verfasstes Gremium und es wäre erstaunlich, wenn er in diesen Fragen, wo es wirklich um elementares menschliches Lebensverständnis geht, einfach mit einer Stimme sprechen würde. Aber wir haben eben doch 7 Forderungen auch an die Politik, Bundestag, Bundesregierung, die wir einstimmig gemeinsam gefasst haben. Dazu zählt neben der gerade genannten Einschätzung, dass die Keimbahn für sich selber nicht sakrosankt ist, eben vor allen Dingen der starke Impuls an Bundesregierung, Bundestag darauf hinzuarbeiten, dass es zu einer internationalen Debatte kommt, jenseits der Wissenschaftsgemeinde, die darüber schon heftig debattiert. Aber es muss in die Zivilgesellschaft hineinkommen, weil es wirklich eine Frage ist, bei der wir am Ende darüber nachdenken müssen, dass es um das Menschsein an sich geht. Und das ist so komisch für viele. Es ist so eine komplizierte Fragestellung, die ist nicht so sexy für, sagen wir mal, tagesaktuelle News. Und trotzdem geht es ans Eingemachte mit Blick auf unser Menschsein. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass irgendwann plötzlich Dinge sich so entwickelt haben, dass wir sagen, hoppla, da haben wir gar nicht hingewollt. Und darauf aufmerksam zu machen, dass hier in der Tat eine komplizierte, eine komplexe Fragestellung im Schwange ist, die uns aber in unserem Menschsein betrifft. Das haben wir alle unterschrieben und haben alle der Bundesregierung, dem Bundestag gesagt, engagiert euch dafür nicht nur in Deutschland, sondern auf der internationalen Ebene, weil das eine globale Fragestellung ist.
Soweit Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Beim Stichwort Individualverkehr denken die meisten zunächst an Pkw, an Motorräder, Fahrräder und demnächst vielleicht auch an Elektroroller. Übersehen werden dabei oft die Fußgänger, gerade in vielen Verkehrsprojekten. Um das zu ändern, haben Fachleute aus Karlsruhe ein sogenanntes Reallabor eingerichtet. Dort wird unter den alltäglichen Bedingungen des Straßenverkehrs nach praktikablen Lösungen gesucht, wie sich die Stadt attraktiv und sicher für die Fußgänger gestalten lässt. Michael Stang berichtet.
Wir laufen hier in einer der Fußgängerzonen in Karlsruhe entlang. Das ist die Erbprinzenstraße.
Jochen Eckert interessiert sich für eine Gruppe Verkehrsteilnehmer, die in den vergangenen Jahrzehnten bei der Stadt- und Verkehrsplanung keinen großen Stellenwert genossen habe. Fußgänger.
Sie sind unter dem Radar verschwunden. Sowohl in der Praxis wurden sie immer vernachlässigt, als auch in der Forschung.
Der Verkehrsökologe von der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft leitet das Reallabor Go Karlsruhe. Dabei entwickeln und erproben Fußgänger und Experten gemeinsam neue Ideen.
Wir machen das in mehreren Stufen. Die allererste Stufe war gewesen, dass wir an Beginn der Fußgängerzone auf die Fahrbahn gemalt hatten, das ist hier eine Fußgängerzone, um die Radfahrer überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu machen. Dann waren jetzt diese Schilder gewesen und jetzt die dritte Stufe wird sein, dass wir so große Anzeigetafeln an den Beginn der Fußgängerzone stellen, wo wir wenn viele Fußgänger in der Fußgängerzone sind, die Radfahrer bitten, doch wirklich außen rum zu fahren. Wenn hier nicht so viele Fußgänger unterwegs sind, zu sagen, ja, hier fahrt lang, aber bitte vorsichtig.
Dialog statt Zeigefinger. Um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, traten die Forscher bei Veranstaltungen auf, führten Umfragen durch und baten Fußgänger um Mithilfe, etwa mit der eigens entwickelten App Go Karlsruhe. Wer sich die Anwendung auf das Smartphone geladen hat, kann vor Ort Mängel melden, wo es etwa unsicher ist oder dreckig, oder auch die Lieblingsstrecke mit dem Hund eingeben.
Wir wollen Maßnahmen, die zusammen mit Bürgern entwickelt wurden, ausprobieren, schauen, welche Wirkungen bringen sie, um danach halt informiert drüber diskutieren zu können. Wollen wir so etwas weitermachen, ja oder nein?
Ein neuer Spaß am Gehen ist das große Ziel. Klaus Eckert und seine Kollegen schauten anfangs, ob und wo es in der Stadt überhaupt Attraktionen wie Geschäfte gibt, die fußläufig gut erreichbar sind. Sind die Wege bequem zu gehen? Ist die Strecke attraktiv, schnell und direkt genug? Denn Fußgänger scheuen Umwege. In Absprache mit der Stadt haben die Forscher auch testweise einige Fahrbahnen verengt, damit die Fußgänger besser sehen können und schneller gesehen werden. Einige Strecken wurden mit Videos gefilmt, um zu messen, ob die Fußgänger bestimmte Angebote intuitiv annehmen oder nicht und ob die Testmaßnahmen wirklich eine Verbesserung darstellen.
Und genau für diesen Abschnitt hatten wir die Rückmeldung bekommen, dass sich durchaus einige Fußgänger dadurch gestört fühlen, dass hier viele Radfahrer langfahren, schnell langfahren, relativ eng an Leuten vorbeifahren.
Umfragen zeigten zu Eckerts Überraschung, dass Fußgänger sich mehr von Radfahrern als von Pkw gestört fühlen.
Deshalb haben wir jetzt hier versucht, eine Kommunikation zwischen den Radfahrern und Fußgängern herzustellen.
Der Forscher zeigt auf eine der Anzeigetafeln, die eigens für Radfahrer installiert wurden.
Die messen die Geschwindigkeit der Radfahrer und geben dann eine Rückmeldung.
Bis zu einer Geschwindigkeit von 12 Kilometern pro Stunde ist alles in Ordnung, was bei den meisten vorbeifahrenden Radfahrern allerdings nicht der Fall ist.
Wenn einer zu schnell fährt, erscheint ein roter Smiley mit der Bitte langsam. Und wenn endlich mal jemand langsam genug fährt, erscheint ein grüner Smiley mit der Aufschrift Danke.
Wir warten bereits ein paar Minuten, um alle Anzeigen für die Radfahrer zu sehen.
Jetzt kommen nochmal zwei Fahrradfahrer.
Und ja, die sind mal welche, die langsam genug fahren, die kriegen dann die Antwort Danke.
Die Anzeigetafeln sind eins von 8 Experimenten quer durch die Stadt.
Dieses Format Reallabor ist etwas, was funktioniert und insbesondere von so einem Thema Fußverkehr funktioniert.
Das Projekt war auf 3 Jahre angelegt. Die Förderung lief Ende 2018 aus, aber das Vorhaben wird kostenneutral weitergeführt. Nun liegen der Stadt Karlsruhe Vorschläge zur dauerhaften Umsetzung bestimmter fußverkehrfreundlicher Maßnahmen vor. Bleibt die Frage, welche Verkehrsteilnehmer bekommen welche und wie viel Fläche? Plötzlich blinkt in der Fußgängerzone doch nochmal ein grüner Smiley für einen Radfahrer auf.
Ah, mal einer, der langsam genug war.
Es wird sich zeigen, ob die Verantwortlichen gewillt sind, auf Kosten der Radfahrer und Pkw wirklich dem Fußverkehr mehr Platz einzuräumen.
Das Fußgänger-Reallabor in Karlsruhe hat sich Michael Stang angesehen. Und damit wird es Zeit für unseren täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute mit Magdalena Schmude.
Weltweit sind 2/3 aller Flüsse künstlich in ihrem Lauf behindert. Das ist das Ergebnis einer globalen Studie von Forschern der kanadischen McGill-Universität und dem World Wildlife Fund. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature schreiben, sind 63% der 242 längsten Flüsse der Erde durch Dämme, Talsperren oder Begradigungen in ihrem natürlichen Lauf gestört. Bei Flüssen über 1000 Kilometer Länge sind es sogar 76%, die keine direkte Verbindung mehr von der Quelle zur Mündung haben. Weil der freie Fluss des Wassers eingeschränkt ist, können die Gewässer ihre ökologische Funktion nur noch zum Teil erfüllen. Etwa als Lebensraum für Fische oder beim Transport von Sedimenten in die Mündungsdeltas, die für den Küstenschutz wichtig sind.
Forscher finden einen neuen Wasserkreislauf auf dem Mars.
In den Geophysical Research Letters beschreiben die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ihre Entdeckung. In Computersimulationen konnten sie zeigen, wie der bisher unbekannte Wasserkreislauf dazu beigetragen haben könnte, dass der Mars bis heute mindestens 80% seiner ursprünglichen Wasservorräte verloren hat. Wenn auf der Südhalbkugel des Planeten Sommer herrscht, kann aufsteigender Wasserdampf kalte Luftschichten in der mittleren Atmosphäre
Atmosphäre überwinden und in die obere Atmosphäre gelangen. Dort wird der Wasserdampf zum Nordpol transportiert, wo ein Teil wieder zum Boden absinkt. Der Rest zerfällt durch ultraviolette Strahlung in molekularen Wasserstoff und Hydroxylradikale und entweicht ins All.
Stadtbäume leben kürzer als Bäume im Wald.
Zwar wachsen die Bäume in der Stadt bis zu 4-mal schneller, weil ihr Kohlenstoffstoffwechsel beschleunigt ist, dafür sterben pro Jahr aber auch doppelt so viele Bäume ab wie in ländlichen Gegenden. Das haben Umweltwissenschaftler aus Boston herausgefunden. Insgesamt beeinträchtigt die verkürzte Lebensdauer die Kohlenstoffbilanz der Stadtbäume negativ, schreiben die Forscher im Fachjournal Plus One. Denn Aufzucht, Pflanzung und Pflege verursachen zunächst Kohlenstoffemissionen, die Bäume durch ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher wieder ausgleichen müssen. Erst danach bringen sie einen echten Vorteil für den Klimaschutz. Sterben sie vorher, ist die Gesamtbilanz negativ. Die Forscher empfehlen deshalb, verstärkt auf die Gesunderhaltung größerer und älterer Bäume zu setzen, statt mehr junge Bäume nachzupflanzen.
Der Darm reguliert bei Fliegen den Schlaf.
Schlaf wird ausschließlich durch das zentrale Nervensystem kontrolliert. So lautet eine allgemeine Lehrmeinung. Chinesische Forscher haben jetzt bei Drosophila-Fliegen eine Entdeckung gemacht, die diese Annahme in Frage stellt. Zellen im Darm der Fliegen stellen die Aminosäure D-Serin her, die im Hirnstoffwechsel eine Rolle spielt. Als die Forscher das zugehörige Gen und damit die Produktion der Aminosäure in den Darmzellen abschalteten, schliefen die Fliegen nur noch halb so lang wie zuvor. Der Darm spielt also eine Rolle bei der Schlafregulation. Diese Erkenntnis ist interessant, weil sie auf den Menschen übertragbar sein könnte. Seit den 1990er Jahren ist bekannt, dass auch Säugetiere im Gehirn Rezeptoren für D-Serin besitzen. Ob das Molekül wie bei den Fliegen auch im Darm hergestellt wird, ist noch unklar. Die Studie ist im Fachjournal Nature Communications erschienen.
Ein kleiner Dinosaurier flog ähnlich wie Fledermäuse.
Das Fossil des Tieres wurde im Nordosten Chinas gefunden und ist rund 163 Millionen Jahre alt. Das Skelett des krähengroßen Dinosauriers ist komplett erhalten und besitzt zwischen Körper- und Armknochen flächige Hautlappen, die durch Knorpel verstärkt sind. Damit könnte das Tier ähnlich wie Fledermäuse geflogen sein, schreiben chinesische Paläontologen in der Fachzeitschrift Nature. Der Saurier besaß vermutlich auch Federn. Diese waren aber wohl zu kurz zum Fliegen und dienten eher als Fell. Das Tier könnte damit wie ein fliegendes Eichhörnchen ausgesehen haben, vermuten die Forscher.
Wenn Löwe und Stachelschwein streiten, gewinnt meistens das Stachelschwein.
Das hat ein Wissenschaftlerteam aus Chicago herausgefunden. Die Forscher trugen Berichte über Angriffe von Löwen auf Stachelschweine seit 1960 zusammen und werteten sie aus. Dabei stießen sie auf 50 Fälle, bei denen der angreifende Löwe schwer verletzt wurde oder starb, wie die Wissenschaftler im Journal of East African Natural History berichten. Die bis zu 30 cm langen Stacheln des Stachelschweines können in Schnauze oder Gesicht des Löwen stecken bleiben. Anschließend entzünden sich die Wunden häufig oder behindern den Löwen beim Jagen und Fressen.
Vielen Dank, Magdalena Schmude war das mit den Meldungen.
Sternzeit, 9. Mai. Europa-Rakete Ariane. In den 60er Jahren versuchte sich die Europäische Raketenentwicklungsorganisation ELDO am Bau einer Rakete. 6 Länder, darunter Frankreich, England und Deutschland, hatten sich zusammengetan, um die Rakete mit dem Namen Europa zu bauen. Doch die Bezeichnung brachte kein Glück. Die Starts von Woomera in Australien aus schlugen alle fehl. Mal explodierte die Europa noch auf der Startrampe, mal versagten die Triebwerke während des Fluges. Das Programm wurde gestoppt. Und vermutlich wären die Raketenpläne sang- und klanglos untergegangen, hätten nicht die Amerikaner die Europäer erpresst. Frankreich und Deutschland hatten Anfang der 70er Jahre den modernen Kommunikationssatelliten Symphonie gebaut. Die USA willigten ein, ihn ins All zu bringen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er rein wissenschaftlich und nicht kommerziell genutzt werde. Während Deutschland eher unentschlossen war, gab Frankreich umgehend die Maxime aus, dass Europa einen eigenen Zugang zum Weltall brauche. Doch als erstes musste ein neuer Name für die Rakete her, denn an die Pannen geplagte Europa 1 durfte nichts mehr erinnern. Zunächst kursierten Sternnamen, etwa Vega. Daran fanden aber viele keinen Gefallen. Wie sich Teilnehmer der Diskussionen erinnern, verwies der belgische Forschungsminister schließlich auf den Namen seiner kleinen Tochter, Ariane. Der Rest ist Legende. Von Kourou in Französisch-Guyana flog Weihnachten 1979 die erste europäische Rakete ins All, die Ariane 1.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann finanzielle Entziehungskur. Die Steuerschätzung sagt vorher, dass uns Geld fehlt.